Hi, cool, dass du diesen Podcast entdeckt hast. Ich bin Jakob. Ich bin Autor, Journalist und ich mache jetzt schon seit einigen Jahren Podcasts. Egal, ob es in diesen Podcasts um Terroristen ging, um die Musik aus dem Film Titanic oder um ein Horror-Mystery-Hörspiel, bei jedem Projekt bin ich auf Geschichten gestoßen, die, naja, so gar nichts mit meiner eigentlichen Arbeit zu tun hatten. So wie wenn man sich auf Wikipedia von einem Artikel zum nächsten klickt und auf immer wilderes Zeug stößt. Verrückte Geschichten waren da dabei, witzige Geschichten oder auch mal tragische Geschichten. Geschichten, die ich so spannend fand, dass ich sie nie vergessen habe. Aber jetzt ist endlich die Zeit für diese Geschichten gekommen. Hier, in Based on a True Story, da erzähle ich die Geschichten, die ich eigentlich nie erzählen sollte. Wie die Geschichte vom Todeskandidaten, der in letzter Sekunde... Naja, komm, ich will nicht spoilern. Noch kurz, bevor es hier richtig losgeht. Based on a True Story ist ein Unterhaltungspodcast. Die Geschichten, die du hier hörst, die basieren auf dem, was wir recherchiert haben. Aus Interviews, Dokumenten und Archivmaterial. Einzelne Szenen habe ich anhand dieser Informationen rekonstruiert. Ah ja, und auch wenn die erste Staffel sich um die Könige von Mallorca dreht, die Geschichte des ersten Königs, die spielt nicht eine einzige Sekunde am Ballermann. Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige. Die Insel dieser Könige, die war beliebt, bis weit über ihre Grenzen hinaus. So beliebt, dass viele Menschen sogar Lieder über die Insel gesungen haben. Und es für viele eine Tradition war, einmal im Jahr...
Hallo!
Ja, okay, die Insel ist immer noch Mallorca.
Hey! Palma! Palma de Mallorca!
Das ist kein Urlaub. Das ist ein Wahnsinn.
Also nochmal. Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf Mallorca vier Könige. Und obwohl jeder ihre Insel kennt, weiß doch kaum jemand was über die Könige. Der berühmteste der Könige, der ist wahrscheinlich der Schlagerkönig. Ein Mann, der sein eigenes Reich verabscheut hat, aber durch einen Zauber dort gefangen war.
Ich habe immer nur das Schlimmste gehört von dieser Insel. Putzfraueninsel, ätzend, und ich wollte nicht nach Mallorca.
Dann gab es da den König, der ewig leben wollte. Ein Mann, der dem Tod so oft in die Augen gesehen hat, dass er sich selbst für unsterblich gehalten hat.
Ich sterbe nicht. Ich mache mal eine Ausnahme mit. Ich glaube nicht daran, an Sterben, ne? Wir leben immer.
Und dann gab es dann noch die zwei Könige der Nacht. Die beiden haben sich gegenseitig bekriegt, wollten immer besser sein als der andere. Reicher, mächtiger.
Die beiden alten Männer, die Rivalen, die Todfeinde, die beide in ihren Türmen hocken.
Dann war er halt der König.
Am Ende werden sie dadurch zwar zu Königen, aber auch von einem zwielichtigen Richter und einem Staatsanwalt gejagt.
Mallorca ist wie Sizilien, nur ohne Blut.
Der Weg zur Krone führt nicht für alle der Könige nur über Palmenstrände. Für einen beginnt der Weg sogar in einem dunklen und kalten Gefängnis, ganz weit weg vom Paradies. Aber auch wenn die Geschichten dieser Könige so unglaublich wie Märchen klingen, die Geschichten hier in diesem Podcast, die Geschichten der Könige von Mallorca, die sind alle wirklich passiert. Ich bin euer Host Jakob Baumer. Herzlich willkommen zu Based on a True Story. Die Könige von Malle.
Because we are always in the sun.
Der König von Mallorca.
Er machte prächtige Geschäfte mit Waffenschmuggel.
Hände hoch, Gesicht zur Wand.
Ich schicke meine Beute und meine Frau auch auf weg, ne?
Er ist unheimlich publikumsgeil.
Mallorca.
Many good friends make parts of your
Zehnjährige war von Unbekannten aus dem Auto gerissen worden.
Mallorca! Mallorca! Mallorca!
Wenn er weg ist, bin ich wieder der König.
Wenn ich an Märchen denke, dann habe ich fast immer eine Geschichte mit Happy End vor Augen. So ein ganz, ganz schlimmes, großes Unglück, das verwandelt sich da über ein paar Seiten in das ganz, ganz große Glück. Die Geschichte hier, die Geschichte von König Schützendorf, die hat auch zwei solche extremen Momente. Von ganz unten nach ganz oben. Aber ob die Geschichte ein Happy End hat, naja, wir werden sehen. Wien im Jahr 1944. Ein junger Mann sitzt im Gefängnis. Er ist erst 19 Jahre alt. Sein Name ist Hasso Schützendorf. Das Gefängnis, in dem Hasso eingesperrt ist und gefoltert wird, das ist ein riesiges, beeindruckendes Bauwerk mitten in Wien. Die Nazis haben hier schon unzählige Menschen eingesperrt, gequält und auch hingerichtet. Tausende Menschen. Heute ist ein ganz besonders schlimmer Tag für Hasso. Es ist nämlich der Tag seiner Hinrichtung. Gemeinsam mit seinem letzten verbliebenen Freund haben die Nazis den jungen Hasso geschnappt und zum ewigen Verschwinden in das Gefängnis geschmissen. Gerade führen SS-Männer Hassos besten Freund zur Hinrichtung. Die wahrscheinlich letzten Worte des Freundes, die sind an Hasso gerichtet, der als Nächster abgeholt werden soll. Der Freund sieht Hasso nicht an bei diesen letzten Worten. Die Henker sollen nicht wissen, wer gemeint ist. Und so ruft er ins Nichts. Bis gleich, mein Freund. Mallorca 1994. Ein Journalist interviewt einen alten Mann. Es ist spät geworden und schon dunkel draußen vor der Villa dieses alten Mannes. Er sieht nicht besonders fit aus. Ziemlich dünn. Das Hemd ist ihm eindeutig eine Nummer zu groß und er hat graue Haare und auch davon nicht mehr so richtig viele. In seinem großen Sessel verschwindet dieser Mann fast, wenn er sich zurücklehnt. Wenn man ihn da so sitzen sieht, dann kann man es eigentlich kaum glauben. Aber dieser alte Mann, der ist ein König. Die Medien nennen ihn so.
Sie sind ja der sogenannte König von Mallorca.
Und er selbst nennt sich auch so.
Ja, sicher. Ich bin aber nur der König, wenn der andere nicht da ist, ne?
Er hat eine riesige Villa, einen eigenen Zoo mit Affen, Löwen und Tigern. Hinter seinem Haus sind 3000 Autos geparkt. Er ist der Imperator von Mallorca. Der alte Mann liebt es, diese Geschichten zu erzählen, während das Volk es liebt, sie zu hören. Mit breitem Grinsen und mit Verachtung spricht der alte Mann dann in die Kamera. Zu all denen, die das nicht geschafft haben.
Die Dummen sterben, ne? Die Schlauen nicht. Ich sterbe nicht. Ich mache mal eine Ausnahme mit. Verstehst du das? Ich glaube nicht daran, ans Sterben, ne? Wir leben immer.
Zwischen diesen beiden Momenten liegen 50 Jahre und 1500 Kilometer. Und das ganze Leben eines Mannes, der beschlossen hat, niemals zu sterben. Hasso Schützendorf ist vom Todeskandidaten zum König aufgestiegen. Nur komisch, dass diese Geschichte heute irgendwie so gar niemand mehr kennt. Die Geschichte von Hasso Schützendorf, die hätte sehr kurz sein können.
Mich wollte meine Mutter schon nicht mehr haben, sprang immer vom Eichentisch, um mich loszuwerden.
Das war eine alte Methode zu Kaisers Zeiten, ne? Damit man die Kinder los wurde, die man nicht bekommen wollte. Ne?
Hielt mich aber fest, klammerte mich fest, ließ mich nicht abschütteln und kam so in den frühen Morgenstunden des 3. November auf die Welt. Ne?
Das war 1924.
Aber da wurde mir keine Ruhe gegönnt. Meine Mutter nahm mich, legte mich, wie mein Vater mir erzählte, in den Blumenkasten und ließ mich blau anfrieren. Mein Vater kam gerade rechtzeitig und hat mich noch gerettet. Wie er mir erzählte, er hat mich bei sanfter Temperatur im Backofen wieder aufgewärmt.
Hasso hat eine, ja, kann man schon sagen, spezielle Familie. Und damit meine ich jetzt nicht die Mutter, die ihr Baby zum Erfrieren auf den Balkon legt. Ich meine eher die andere Seite. Hassos Vater ist Berufspianist und schreibt Bücher. Vier seiner Onkel sind Opernsänger. Zum Beispiel der hier, Leo Schützendorf.
Respekt vor meinem Namen, doch leider ist den Damen der jüngste Leutnant lieber. Na schwamm drüber, schwamm drüber, Mensch.
Das ist ein bisschen eine Tradition in der Familie Schützendorf. Fast alle sind extrem musikalisch. Und noch was begegnet einem immer wieder, wenn man sich mit der Geschichte der Familie Schützendorf beschäftigt. Fast alle in der Familie haben einen sehr guten Sinn für Geschäfte. Und fast alle haben einen gewissen Hang zum, naja, ich nenne es mal Absurden. Ich verdeutliche das mal an einer kleinen Anekdote. Als der Opernsänger Leo noch ein Baby war, da lässt sein Vater ihn nicht direkt taufen. Das ist ein Skandal in der damaligen Zeit. Der Vater besteht aber auf ein doch recht ambitioniertes Detail. Wenn jemand sein Kind tauft, dann nur der Papst persönlich. Immerhin heißt der ja auch Leo zu der Zeit. Die Gemeinde schickt daraufhin einen Brief an den Vatikan. Aber nicht mit der Bitte um eine Taufe, sondern mit der Bitte, diesen Störenfried für immer aus der Kirche auszuschließen. Sowas ist doch Gotteslästerung. Der Papst schickt auch tatsächlich eine Antwort. Aber die ist nicht das, was sich die Gemeinde erhofft hat. In dem Brief vom Papst ist nämlich eine Taufurkunde. Die Gemeinde ist entsetzt. So wird der kleine Leo im Namen des Papstes in einem extra angefertigten und winzig kleinen Papstkostüm doch noch getauft. Von einem sicher überaus verstörten Pfarrer. Von solchen Anekdoten gibt es wirklich einige. Aber keine der Geschichten ist so sonderbar wie die von Hasso. Und im Kleinen fängt dieses Sonderbare schon in Hassos Kindheit an. Zum Beispiel mit einem brennenden Vorhang im Haus von einem seiner Onkel. Hasso hat ihn angezündet. Absichtlich. Als die fassungslosen Verwandten ihn fragen, warum nur, erklärt Hasso, er habe nur mal schauen wollen, ob sie feuerfest sind. Auch den Geschäftssinn und vor allem den Geschäftstrieb der Familie Schützendorf, den zeigt Hasso schon sehr früh.
Das war, wo ich erst mal groß in die Geschäfte einstieg. Ne? Unser Taschengeld war damals nur 25 Pfennig in der Woche, da wo ich dann schon mein eigenes Geld verdiente, durch Briefmarken und was ich alles umsetzte.
Was er zum Beispiel noch alles umgesetzt hat, das sind Zugtickets. Und zwar seine eigenen. Hasso verkauft sie an die Leute auf dem Bahnsteig und fährt selbst dann schwarz. Bringt eine schnelle Mark. Und dann ist da noch die Sache mit den Sexheftchen.
Sexhefte ist übertrieben. Es waren Bücher der perfekten Liebe, die ich an die Schüler verlieh, die ich aus dem Bücherschrank meines Vaters hatte mitgehen lassen. Aber leider flog ich dann von der Schule und man nahm da als Grund eben diese die Bücher des perfekten Liebesleben, die ich immer für 10 Pfennig bei den Schülern verlieh. Pro Tag, in der Woche 50 Pfennig, Massenrabatt.
Es ist nicht so, dass Hassos Eltern gar kein Geld hätten. Ich meine, die sind jetzt nicht reich, aber es ist auf jeden Fall genug da. Vielleicht sind es eher die Sagen seiner Vorfahren, die Hasso schon seit seiner Kindheit umwehen. Dieses Gefühl, was Besonderes zu sein. Aber vielleicht auch sein zu müssen. Hasso ist ein Freigeist mit großen Ambitionen. Einer, der zwar weiß, wo er hin will, aber sich dabei von niemandem den Weg zeigen lässt. Einer, der wirklich in jeder Situation irgendwie zurechtkommt und meistens auch noch ein paar Mark damit verdient. Und mit diesem Kopf voller Flausen wächst Hasso Schützendorf jetzt in die Zeit der Nazis hinein. Hamburg, 1941. Es ist ziemlich dunkel, still und leer auf den Straßen Hamburgs an diesem Herbstabend. Vielleicht hat's sogar geregnet. Hasso Schützendorfs Schritte hallen durch eine verlassene, nächtliche Straße. Inzwischen ist er 17 Jahre alt und gerade hat er es eilig. Wenn die Gestapo oder SS ihn hier erwischt, dann hat er Probleme. Und Spitzel sind überall. Die Hoffnungen auf einen schnellen und erfolgreichen Krieg, die sind in Deutschland inzwischen endgültig vorbei. Und immer wieder zerschneidet Fliegeralarm die Stille der Nacht. Gerade jetzt wird das Volk in einer ganz besonders kurzen Leine gehalten. Für Teenager gilt vor allem Gehorsam, Stechschritt und Hitlerjugend. Aber nicht für alle. Es gibt da so eine kleine Gruppe, die keinen Bock hat auf Nazi-Propaganda und Endsieg-Gelaber. Diese Bewegung nennt man Swing Kids oder Jazz-Jugend, quasi als Gegenteil der Hitler-Jugend. Sie tragen schicke Anzüge, bunte Krawatten und Hüte, die sie so ein bisschen schief auf dem Kopf tragen. Und sie geben sich auch neue Namen, so classy amerikanische Namen wie Betsy oder Tommy. Hasso Schützendorf, der ist ein Swing Kid. Und heute Abend will er tanzen. Gerade weil die Swing Kids sich so gehen lassen, so undeutsch verhalten, werden sie von der Gestapo oder der HJ verfolgt. Ein Blick über die Schulter ist für die Swing Kids ganz normal. Man muss aufpassen. Wenn die Swing Kids aber im Geheimen zusammen sind, sich die richtige Platte dreht, dann sind sie keine Verfolgten mehr. Dann sind sie frei. Das ganz große Problem an geheimen Clubs ist allerdings, dass halt niemand das Geheimnis verraten darf. Hasso und seine Swing-Freunde sprechen gerade über ihre Flucht aus Deutschland. Sie wollen nach Schweden sich einer Widerstandsgruppe anschließen. Schon eine ganze Weile kommt das Thema immer wieder auf. So richtig aktiv geworden ist aber keiner von ihnen. Wahrscheinlich sind es auch eher Träume und Hoffnungen als echte Pläne. Eigentlich ja ganz gut aufgehoben in so einer Gruppe von Rebellen im Geiste. Hier können sie drüber reden. Hier unter sich dürfen solche Fantasien blühen. Hier müssen sie keine Angst haben. Leider liegen sie damit aber falsch. Einer in der Runde ist nämlich nicht hier, weil er gerne Jazz hört oder bunte Krawatten trägt. Einer ist hier, um der Gestapo zu berichten. Alle werden sie festgenommen. Betsy, Betty und Bobby, Tommy, Timmy und Tutsi oder wie sie sich auch genannt haben. Und auch Hasso. In einem Hinterzimmer werden die Jugendlichen eindringlich verhört und immerhin danach wieder freigelassen. Alle, außer einem. Alle, außer Hasso. Hasso, der ist ein charismatischer, starker Typ und wirkt wie so ein geborener Anführer. Halt wie einer, der mit Sexheftchen ein bisschen Kohle macht. Oder einer, der einfach mal Gardinen anzündet, um zu schauen, ob sie brennen oder nicht. Vor einem solchen Charakter haben die Nazis Angst. So einer, der kann gefährlich werden.
Die Hamburger Gestapo hatte ihn als Mitglied eines illegalen Jazzclubs ausgemacht.
Hassos Strafe ist selbst für die damaligen Verhältnisse drastisch.
Ein halbes Jahr KZ Neuengamme.
Nicht mal seinem Vater darf Hasso Bescheid geben, was jetzt mit ihm passiert. Der ist inzwischen bei der Wehrmacht für die Unterhaltung der Truppen zuständig und hätte vielleicht noch irgendwie intervenieren können.
Ich kam da zur besonderen Bestrafung in die Schwarzpunkt-Kompanie. Hatte man so einen schwarzen Punkt. Meine Häftlingsnummer war übrigens 10.112. Also die Arbeit, die bringt mich zum Tode. Ne? Hier nehme ich jeden Tag ein Kilo ab. Dauerlauf, wir mussten jeden Morgen um 5:30 ins Klinkerwerk laufen.
Klinker, das sind so besonders widerstandsfähige Ziegel. Und die sind verdammt schwer. Hasso ist zwar relativ groß, aber eher schmal gebaut.
Und das war so 2 Kilometer weg vom Lager und mussten dann Loren schieben, in das Klinkerwerk rein, um die Klinker zu brennen, alles im Dauerlauf.
Als ein älterer Häftling erkennt, dass Hasso diese Arbeit einfach nicht schafft, hilft er ihm. Und gibt ihm einen Tipp, wie er die Strafe vielleicht lebend überstehen kann.
Da hatte der Erbarm mit mir und sagt, Hasso, wir werden das nicht mehr überleben wahrscheinlich, aber du wirst dann die Fahnen hochhalten.
Wäre das Setting nicht derart schlimm und grausam, würde dieser Tipp fast schon wieder als Schützendorf-Anekdote durchgehen.
So habe ich dann ein halbes Jahr von morgens bis abends
in Neuengamme im Klinkerwerk auf dem Klosett gesessen. Ne? Lediglich, wenn die SS kam, habe ich meine Hosen hochgezogen. Und so habe ich diese Zeit überstanden.
Diese Zeit? Ja. Aber Hassos Strafe, die endet nicht nach einem halben Jahr. Die Strafe wird viel, viel länger dauern. Zwei Jahre später. Hasso und Georg laufen durch die kleine rumänische Stadt Breilau an der Donau. Das ist ein Ort, an den sie nie wollten. Aber wenn man flieht, dann sind die Wege selten gerade. In den Straßen hier brennt kein Licht. Niemand ist unterwegs, keine Stimmen sind zu hören. Kein Lachen, kein Reden, aber immerhin kein Schreien. Seit Tagen, seit Wochen haben Hasso und Georg nicht mehr richtig gegessen oder geschlafen. Und sie wissen sehr genau, dass ihre Beine sie nicht mehr sehr weit tragen können. Das Einzige, was sie jetzt noch haben, was ihnen Kraft gibt, das sind sie selbst. Ihre Freundschaft. Kennengelernt haben die beiden sich im Konzentrationslager. Beide sind etwa gleich alt und beide hat man nach ihrer Zeit im KZ nicht einfach so entlassen, sondern an die Front geschickt. Zur Strafdivision 500. Die besteht nur aus Verbrechern oder wie die Nazis eben dafür halten. Und dazu passen dann auch die Einsätze. Minenräumen, unter Beschuss Verwundete vom Schlachtfeld holen. Dinge, die man unter Garantie nicht lange überlebt. Schon in der ersten Nacht an der Front soll es zu einem solchen Einsatz kommen. Aber Hasso und Georg bleiben einfach in ihren Betten liegen. Niemand kommt, um sie zu holen. Sie sind jetzt völlig alleine in einem fremden Land, während um sie herum die Welt brennt. Wohin sie gehen sollen, wissen sie nicht. In der einen Richtung warten die Nazis, in der anderen die Rote Armee. Und so fliehen sie ins Ungewisse. Das ist jetzt 2 Jahre her. 24 Monate, über 700 Tage und Nächte, ohne die Gewissheit, den nächsten Tag noch zu überleben. Auf Dächern von Zügen reisen sie gemeinsam durch die Ukraine oder Rumänien, verstecken sich in Scheunen und Waldhütten, verkleiden sich mal als Zivilist und mal als Soldat. Sie werden gefangen genommen und können wieder fliehen. 2 Jahre haben die beiden niemanden anderen als sich selbst, wissen nicht, ob überhaupt noch andere Freunde oder Verwandte am Leben sind. Sie vertrauen einander ihr Leben an, immer zwischen Front und Nazis. Hasso und Georg. Georg und Hasso. Bis sie eben schließlich hier im rumänischen Breilau landen, am letzten Tag ihrer Flucht. Aber das ahnt noch keiner von beiden. Hier in Breilau müssen die beiden jetzt ein bisschen Ruhe finden, sich mal sammeln, was essen. Sie tasten sich voran, vorbei an zersplitterten Fenstern und zerfetzten Häusern, über versprengte Ziegelsteine, bis sie die Stadt langsam hinter sich lassen und einen menschenleeren Vorort erreichen. In einem Haus wollen sie es jetzt versuchen. Vielleicht können sie hier kurz rasten. Vielleicht steht noch irgendwo eine Konserve oder eine Flasche Bier. Vielleicht. Sie beobachten das Haus von allen Seiten. Alles still. Alles regungslos. Hasso und Georg gehen von Zimmer zu Zimmer. Kein Mensch hier. Aber in einem Raum 2 Strohmatratzen. Und in der Küche ein paar Steckrüben, Kartoffeln, Karotten. Alles nur so ein kleines bisschen vergammelt. Aber auf jeden Fall gut genug zum Essen. Es ist wie ein kleines Wunder für die 2 abgemagerten Jungen. Das ruhige, kleine Haus, das ist ihre Oase in dieser verlassenen und zerbombten und feindseligen Welt. Die beiden machen sich einen Eintopf, waschen ihre Klamotten und trocknen sie am Kamin. Endlich, denken sie, kann ein bisschen Frieden einkehren. Wenigstens für eine Nacht. Oder für zwei. Wäre diese Szene ein Film, würden wir jetzt mit der Kamera nach oben ziehen und das verlassene Dorf sehen. Nur aus einem einzigen Haus würde ein bisschen Licht kommen. Nur aus einem einzigen Kamin würde ein wenig Rauch quellen. So als Symbol für den kurzen Frieden und den Eintopf. Aber genau diesen Rauch aus diesem einen Haus, aus dem Haus von Hasso und Georg, den entdecken auch SS-Männer. Diesmal entkommen sie nicht mehr. Den Nazis ist völlig klar, dass sie es mit zwei Deserteuren, zwei Fahnenflüchtigen zu tun haben. Und ein Urteil dafür, das fällt im Krieg sehr schnell. Es lautet: Tod durch den Strang. Wien, 1944. Gerade wird Georg Mohr von SS-Männern zu seiner Hinrichtung geführt. Bis gleich, mein Freund, ruft der Hasso zu. Es dauert 20 Minuten. Dann stehen die Wachmänner vor Hassos Zelle. Sie halten ein Papier in der Hand. Schützendorf, Sie sind begnadigt worden zu 12 Jahren Zuchthaus. Wahrscheinlich war es Hassos Vater, der doch noch vom Schicksal seines Sohnes erfahren hat. Genau wissen wir es nicht. Sicher ist aber, Hasso überlebt und stirbt trotzdem irgendwie. An diesem Tag verändert sich was in ihm. Etwas zerbricht und gibt dafür was anderes frei. Schon seit seiner Geburt war Hasso dem Tod immer wieder so nah. Über Jahre vergessen in einer so feindseligen Welt. Nie wieder wird er sich irgendjemandem unterwerfen. Nie wieder ein Niemand sein. Koste es, was es wolle. Hasso wird zur Legende werden. Er wird es schaffen. Hasso wird ein König sein. Die Geschichte von Hasso Schützendorf hat also gerade erst begonnen. Und so geht sie weiter.
Hallo, grüß Gott, meine Damen und Herren, willkommen auf Mallorca.
Sie haben ja eine recht schillernde Vergangenheit und haben da so ein bisschen, na, ich will es mal krumme Geschäfte nennen, gemacht.
Nein, die waren sehr gerade, die Geschäfte.
Der Spanier?
Naja, ein Großschieber, dessen Spitzname in unseren Vernehmungen immer wieder auftaucht.
Man wollte der Öffentlichkeit gegenüber damit demonstrieren. Also wir haben den Chef, den Boss der Bande festgenommen.
Einfach direkt weiterhören.